YouTube ist für uns auf jeden Fall nicht langfristig das Hauptgeschäftsmodell.
Heute sprechen wir mit Nico und Alex, den beiden Gründern von Simple Club, darüber, wie sie ihr Geschäftsmodell komplett geändert haben.
Und das hatte dann so einen heftigen Product-Market-Fit, weil plötzlich die Zielgruppe nicht nur den Pain verspürt hat, sondern auch tausendmal zahlungskräftiger war.
Wie sie 2 Millionen Menschen in ihre Lern-App bekommen haben.
Weil das bringt dir vielleicht kurzfristig jetzt nicht so viel Downloads wie... Was baut dir halt long-term einfach diesen Trust auf?
Welchen Impact YouTube-Channels haben können?
Du kannst finanziell niemals so motiviert sein, wie wenn du...
Und finally auch darüber, welchen Stellenwert Personal Branding für die beiden hat.
Am Ende des Tages, du hast halt nur diese...
Nico, wie würdest du meiner Mama den Simple Club erklären? Was macht ihr?
Wenn ich es ganz einfach erklären müsste, dann würde ich sagen, wir machen das neue, moderne Schulbuch. So würde ich es wahrscheinlich erstmal meiner Oma erklären und dann würde ich aber erklären, dass es quasi eine Lernplattform ist, die weit über den reinen Content hinausgeht, sondern auch quasi dir personalisiert Themen beibringt.
Wart ihr beide so krasse Einserschüler und deswegen habt ihr gesagt, ihr wollt jetzt anderen helfen, so gut sein wie ihr? Weil das wird mir aktuell sehr viel auf TikTok und Instagram angezeigt, so, das ist eine krasse Nische, sage ich mal, Leute, die sehr, sehr gut lernen können und so weiter, dass die anderen Leuten beibringen zu lernen. War das irgendwie euer Hintergrund oder wie kommt man auf die Idee, Nico, so etwas zu machen?
Also wir waren beide schon gut in der Schule, aber die Anfangsidee war nicht, dass wir irgendwie die Mathe-Streber waren oder die Streber in der Schule waren, wie gesagt haben, jetzt alle müssen irgendwie so gut sein. Tatsächlich hatten wir damals, das waren so die Anfänge von Simple Club, einfach Bock, was im Internet zu starten und haben einfach gesehen, dass es irgendwie noch keine Bildungsmedien in cooler Form gab, in professioneller Form gab. Und das hat dann damals dazu geführt, dass wir einen YouTube-Kanal zuerst gestartet haben und dann Jahre später eben die Lernplattform Simple Club, die jetzt heute in der Schule circa 2 Millionen Nutzer im Monat hat, aber auch im Ausbildungskontext von über 300 Unternehmen in Deutschland genutzt wird.
Okay, jetzt will ich es aber wissen, was habt ihr denn für einen Abischnitt, Alex?
Jetzt kommt's raus. Ich hätte damals nie gedacht, dass der Abischnitt nochmal Thema wird. Also ich hatte 1,3, Nico hatte 1,1, aber ich habe auch nicht gelernt, weißt du? Yeah.
Okay, also ihr seid so, sag ich mal so, Genies einfach, dass euch das leicht gefallen ist und ihr sehr gut lernen konntet.
Ich glaube, also als Genie würde ich uns niemals bezeichnen, aber ich glaube, was halt bei uns immer so drin war, ist das Ding von, wir haben halt clever gelernt, also jetzt nicht entlang gepaukt, sondern auch immer überlegt, okay, was ist das Endziel, wie kommen wir am schnellsten zu diesem Ziel, was ist dafür notwendig und dann natürlich auch ein bisschen clever drüber nachgedacht, welche Fächer willst du, die dir gut liegen, wie kannst du vielleicht auch im Unterricht so mitmachen, dass es halt am Ende auch... sichtbarer ist, sage ich mal, für den Lehrer, weil er ist ja auch nur ein Mensch. Also sehr, sehr viel psychologische Dinge lernt man ja auch als Schüler, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass wir Simple Club so gebaut haben, wie es jetzt ist. Also Simple Club ist eine Brand, wo wir von Anfang an gesagt haben, das soll jetzt nicht das nächste Nachhilfeinstitut werden, überhaupt nicht, sondern es soll eher eine Art Lifestyle-Brand werden im Bildungskontext, wo Leute Bock drauf haben, sich davon zu erzählen. Also als wir uns am Anfang hingesetzt haben und einen Marketingplan gemacht haben, haben wir eine Persona entwickelt und wir haben gesagt, die Person, die es feiern sollte, muss die coolste Person im Klassenzimmer sein. Und mit cool meinten wir jetzt nicht irgendwie assi cool und geht nur in Raucherecke, ne, macht's scheiße, sondern eine Person, zu der andere in der Klasse hochsehen und sagen, ey, genau so will ich sein. Und deswegen haben wir Simple Club so gebaut, dass es etwas ist, was sich Leute auch gerne erzählen. Und irgendwann war es halt so, dass wir Bilder bekommen haben von Schulklassen, die wirklich in Gruppen vorm Klassenzimmer sitzen und gerade zusammen Simple Club Videos schauen. Oder Banner an der Schulwand aufhängen, wo draufsteht, ohne Simple Club wären wir alle gar nicht hier und das Bild schicken. Also solche Sachen sind passiert, wo wir dachten, okay, krass, das ist eine richtige Bewegung eigentlich.
Habt ihr dann den YouTube-Kanal von Anfang an gegründet mit einer direkten Business-Absicht? Oder war es zunächst mal so, hey, uns fällt es super leicht, wir wollen anderen Leuten auch helfen?
Ja, ist eine geile Frage. Wir haben es tatsächlich gegründet, heute so 10 Jahre später kann man sagen, mit einer reinen Business-Absicht. Wir haben nämlich damals gedacht, wir können damit unser Studium finanzieren. Hatten so Stories gehört von irgendwelchen Leuten, die mit Origami-Videos irgendwie auf YouTube Kohle verdient haben. Und dann haben wir gedacht, ja easy, machen wir auch. Und dann müssen wir halt nicht irgendwie in den Semesterferien arbeiten gehen. Das war tatsächlich der Anfang. Spoiler, hat gar nicht funktioniert. Also wir haben dann jede Woche ein Video hochgeladen, war richtig viel Arbeit. Wir waren halt zu zweit, haben direkt versucht, super professionell zu machen, haben uns da echt den Arsch aufgerissen und nach 6 Monaten, und das klingt so anekdotisch, aber es war halt wirklich einfach die Zahl, die da stand, hatten wir $10 auf unserem YouTube AdSense-Konto. Ich glaube, es ist heute immer noch so, erst ab 70 kannst du es dir auszahlen. Also wir haben quasi gar nichts verdient. Aber um jetzt die Brücke zu schlagen, warum wir es dann gemacht haben, war genau das, was Alex gerade erzählt hat. Wir haben halt einfach krasse Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich verstehe wegen euch Mathe, ich habe wegen euch eine 1 geschrieben, ich kann wegen euch Medizin studieren. Das waren einfach die Stories, die uns umgehaut haben und gesagt haben, okay, fuck it, wir werden schon irgendwann irgendwie das Problem lösen, dass wir damit mal Kohle verdienen, aber das, was wir hier gerade machen, schafft so einen großen Mehrwert, das müssen wir einfach weitermachen.
War die Reichweite von Anfang an aber gut? Also ihr habt kein Geld verdient, okay, aber nach den ersten 6 Monaten hat es direkt Anklang gefunden? Habt ihr viele Views bekommen, Abos und so weiter?
Nee, überhaupt nicht. Also es war so, dass wir am Anfang, ich weiß, dass sogar noch stimmt, wir haben am Anfang einen Online-Kurs gekauft, wie du mit YouTube Geld verdienen kannst. Kein Scheiß, ne? Das war so einer der ersten Infoprodukte wahrscheinlich in Deutschland. Und da waren echt gute Tipps dabei. Deswegen wussten wir damals schon, okay, wir müssen irgendwie auf Suchmaschine optimieren, Metadaten richtig machen und so weiter. Das haben wir dann angefangen. Es hat aber wirklich eine Zeit lang gedauert, bis wir überhaupt platziert worden sind. Und dann sind wir damals auch zu einem der ersten YouTube-Netzwerke gegangen, wurden da angenommen, waren mega happy. Das hat natürlich auch nochmal geholfen. Damals war eine ganz andere Zeit noch. Und irgendwann, ich glaube, wirklich so frühestens nach 1,5 Jahren hat man gesehen, dass das Ding so langsam wächst. Und vielleicht auch, um auf diesen Business-Kontext zurückzukommen, den wir damals hatten, jetzt ja eine komplett andere Story, aber damals war die Idee, es gibt ja 2 Arten von YouTube-Channels. Search-generierte Channels und die anderen sind eher news-relevant. News-relevant hat am Anfang viele Klicks und dann nie wieder, weil es einfach nur an Tag 1 wichtig ist. Und unser Channel hat halt am Tag 1 gar keine Views, weil es keine Sau interessiert, ob jetzt ein neues Video über Ableitung kommt. Das ist ja scheißegal. Aber über die Zeit hinweg wird es halt immer wieder gesucht, über die Jahre hinweg und so weiter. Und das ist halt das, was am Ende die Views ausmacht. Und wenn du das übereinander legst mit einer Bibliothek an Videos, die search-relevant sind, hast du halt irgendwann, wie bei allen Education-Channels, diesen ultra fetten Boost an Views, ohne dass du Videos neu anfassen musst. Und heute, und das ist vielleicht auch interessant, also wir sind jetzt über 100 Mitarbeiter, wir sind echt eine Tech-Company, wir haben super viele Entwickler und trotzdem haben wir alle Videos von damals noch online, die teilweise wirklich so 8-9 Jahre alt sind und die generieren immer noch so viele Views im Monat, dass sie ein Marketingkanal sind, der bis heute relevant ist.
Würdet ihr also sagen, dass man mit YouTube gut Geld verdienen kann? Ich habe, Fun Fact wirklich, gestern Abend habe ich mir von Colin und Samir, kennt ihr die? Das sind 2, sag ich mal, sehr, sehr große YouTuber aus den USA. Und die sind, sag ich mal, die auch von YouTube, sag ich mal, solche Gesichter. Und die erzählen immer sehr viel über den YouTube-Algorithmus, weil wir uns gerade auch Mühe geben mit dem Video-Podcast und so. Und die haben nämlich auch sehr intensiv darüber gesprochen, wie kann man eigentlich mit YouTube Geld verdienen. Und da war auch, sag ich mal, und das ist auch meine Beobachtung im Markt, was ich sehe, dass man über AdSense und so, ist cool, ey, das Geld nimmt man gerne mit, aber Millionär oder, sage ich mal, ein richtiges Business aufzubauen, nur mit AdSense oder die Werbung, die in YouTube angezeigt wird, das ist fast unmöglich. Es ist eher so, dass es, wie du es gerade auch gesagt hast, so ein Lead-Magnet, also dass man Kunden darüber oder Touchpoints, sehr wichtige Touchpoints anzieht und dann, sage ich mal, über ein Follow-up-Produkt eigentlich das richtige Geld verdient. In unserem Fall ist tatsächlich der Videopodcast, die Hälfte fast aller unserer Beratungskunden von Snox Halting kommen hier über diesen Podcast. Und unser Podcast hat pro Folge auch nur zwischen 5.000 und 10.000 Views. Also auch gar nicht von der so relevant, also dass wir da jemals mit Werbung in diesem Podcast oder über TKPs oder so damit reich werden. Aber wir haben mehrere Millionen Euro Umsatz Beratungsfirma da mit aufgebaut, weil das so ein guter Lead-Magnet ist, hier im Podcast mit den passenden Leuten und so weiter zu sprechen, dass das eher das Businessmodell rund um YouTube ist, eher die Leute zu ködern, dass sie dich das erste Mal kennenlernen, dich sehen, wie auch immer bei euch im Simple Club dann entsprechend auch, aber so richtig Geld verdienen wird eigentlich mit den Produkten, die man um darum baut. War das bei euch genauso?
Ja, bei uns war es tatsächlich, um die Story noch genauer zu erzählen, wir hatten den Dreh 2019 rum, den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, YouTube ist für uns auf jeden Fall nicht langfristig das Hauptgeschäftsmodell und wir haben dann einen riesigen Pivot hingelegt. Also du musst dir vorstellen, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon um die 30 Mitarbeiter und wir haben dann gesagt, wir wollen eigentlich eine Lernplattform bauen, die Lernen wirklich verändert, weil YouTube Lernen ist zwar cool und du kannst dir was rausziehen, aber es ist kein nachhaltiges Lernen. Und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir bauen jetzt eine Lernplattform, die so ähnlich ist wie Duolingo für alle Schulfächer damals. Ne? Und dann hatten wir eine sehr harte Entscheidung zu treffen. Wir mussten dann unser Team wirklich auf die Hälfte reduzieren, also von 30 auf 15, war schlimmster Tag unseres Lebens bis zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir mit den 15 Leuten das Ding von null aufgebaut. Und dann ist aber genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Diese ganze YouTube-Community, die wir über Jahre aufgebaut haben, war enorm hilfreich, als wir unser eigenes Produkt entwickelt haben. Weil wir haben dann gesagt, wir haben uns auch vor die Kamera gestellt und gesagt, ey, wir wollen eine eigene App bauen, sagt uns, was ihr braucht, wir bauen es. Das war immer so das Mantra dahinter. Ihr sagt uns, was ihr braucht, wir bauen es. Und dann haben wir viele User-Testings gehabt. Und am Ende, als wir die App gelauncht haben, das war damals schon ein Freemium-Modell, wie bei Spotify, das haben halt super viele auch das Abo gekauft. Und da haben wir dann auch in den ersten paar Jahren ein paar Millionen Euro Umsatz direkt mitgemacht. Direkt auch im ersten Jahr relativ viel Profit tatsächlich. Und das wäre niemals passiert, hätten wir diese Community nicht gehabt und diese Traction von YouTube. Weil die Alternative wäre gewesen, von Scratch eine App in den App Store zu stellen. Und wer sich da ein bisschen mit auskennt, damit wirklich nachhaltig Geld zu verdienen, ist ultra hart. Das heißt, das hat uns so ein bisschen so einen Headstart gegeben.
Nico, würdest du sagen, dass YouTube die wertvollste Followerschaft hat?
Boah, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es hängt letztendlich von der Zielgruppe ab. Also klar, wenn du jetzt irgendwie eine Business-Zielgruppe hast, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist LinkedIn wertvoller. Also wir beide haben, ich glaube, Alex hat 20.000 Follower auf LinkedIn, ich habe 10.000 und das ist eine Mini-Reichweite im Vergleich zu dem, was wir auf YouTube haben. Aber für unseren B2B-Kontext ist das einfach unendlich viel wert und man merkt schon, wie man mit so kleinen Zahlen richtig viel Reach und letztendlich auch Kunden generieren kann. Aber ich glaube, ich wäre dabei zu sagen, dass für eine eher B2C-jüngere Zielgruppe YouTube sehr, sehr, sehr stark ist jetzt im Vergleich zu einem Instagram oder vor allem zu einem TikTok, wo ich jetzt sagen würde, sind die Follower nicht so viel wert. Aber das entsteht, glaube ich, auch durch das Medium. Wenn du ein 5-Minuten-YouTube-Video guckst, dann hast du natürlich ein ganz anderes Invest als Zuschauer, wie wenn du irgendwie 20 Sekunden TikTok und dann kommt das nächste.
Ich glaube, auch wichtig ist der Frame, in dem die Leute immer sind. Das können wir tatsächlich aus verschiedenen Richtungen bei uns beantworten. Wir haben am Anfang organisch YouTube-Reichweite aufgebaut. Das heißt, die Leute sind auf unsere Channels gekommen, aktiv, weil sie nach dem Thema gesucht haben. Es gab gar keine Wahl, als das Video von vorne bis hinten durchzuschauen. Das heißt, unsere Zuschauerbindung war auch immer krass gut, weil die Leute, das haben wir dann auch irgendwann mal erfahren, die hatten Schiss, dass sie einen Teil weglassen, der dann in der Klausur drankommt. Deswegen war es halt für einen Algorithmus richtig geil, weil die Leute immer bis zum Ende geschaut haben. Und als wir dann erkannt haben, dass diese YouTube-Zielgruppe, auch, by the way, bis heute auch paid enorm relevant ist, haben wir dann vor unseren eigenen Videos Werbung für die App geschaltet. Wo wir dann auch gesagt haben, ey, du guckst gerade ein YouTube-Video von uns und dann haben wir die App gepitcht. Jetzt ist manchmal ein bisschen schief gegangen, weil die Videos auch bei anderen Education-YouTubern dann gespielt wurden. War ein bisschen cringe. Aber all in all hat es sehr gut funktioniert und ich glaube, der große Unterschied ist, und da kann man auch vielleicht so ein bisschen in Social-Media-Marketing-Topic reingehen, bei TikTok zum Beispiel hatten wir enorm günstige App-Downloads, aber die Conversion zu Paid war enorm schlecht, weil die Leute einmal nicht im richtigen Frame waren und natürlich auch, klar, es ist easy, eine App runterzuladen mal so, aber du hast halt überhaupt keine Pre-Education, um überhaupt qualifiziert genug zu sein, ein Paid-Abo in der App abzuschließen. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, TikTok ist schlechter als YouTube, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da den Mix so legt, dass wenn man eine nachhaltige Zielgruppe haben will, in unserem Kontext, YouTube ist wirklich the one thing.
Super spannend. Ich sage immer als These, ich bin der Meinung, dass die YouTube-FollowerInnen am wertvollsten sind. Wieso? Zum einen, wie Nico, du das gerade auch erklärt hast, wenn die einfach 15, 20, 30, 40 Minuten was anschauen, ist was anderes, als wenn sie nur irgendwie ein Short oder keine Ahnung was von dir sehen. Aber vor allem, was für mich auch eine krasse Argumentation ist, ihr habt ja selber gesagt, ihr macht seit 10 Jahren das Ganze. Also ich bin mir sicher, in 10 Jahren LinkedIn wird man nicht mehr so die Reach haben. Also das muss ich sagen, aus einer Business-Perspektive, die YouTube-Follower, Abos und so weiter, die sind so, sage ich mal, so krass wertvoll, weil dieser Algorithmus ist nicht so, dass bei YouTube gibt es halt, keine Ahnung, 15 Jahren und die Reach ist relativ konstant, eher sogar hinten raus, Alex, wie du es ja erzählt hast, durch dass da ganz viel auch gesucht wird, sind sogar alte Content-Pieces werden immer noch verwendet. Und das ist auf keiner anderen Plattform so. So, ja, keiner, stimmt. Obwohl ich 90.000, glaube ich, inzwischen auf LinkedIn habe, keiner liest ja die Posts von mir von vor 2 Jahren. Und dort im Gegenteil, wirklicher Lifehack, wir recyceln immer die besten Posts aus den letzten 2, 3, 4 Jahren, posten wir einmal im Jahr, posten wir immer wieder das Thema, weil es funktioniert einfach geil. Immer wieder und die Leute vergessen auf Social Media. Aber daher sag ich, oder bin ich der Überzeugung und deswegen investieren wir auch selber gerade extrem viel in YouTube und Videopodcasts in unserem Fall, weil ich sage, hey, jeden Abo, den wir dort aufbauen oder jede Reichweite, davon werden wir, also das ist ein richtiges Asset, was man aufbaut. Nicht so wie bei anderen Social Media Channels, weil es dort immer wieder Verschiebungen gibt, was jetzt inwiefern einen Hype hat.
Ja, voll.
Ihr habt schon gesagt, sage ich mal, euer Lead-Magnet vom Geschäftsmodell war dann die YouTube-Videos und dann habt ihr eine App gemacht und habt dort, wie habt ihr es am besten geschafft, quasi dann aus YouTube quasi wirklich Geld zu verdienen? Also du hast, Alex, ja gerade gesagt, ihr habt dann eure eigene App beworben. Habt ihr dann in jedem Video das immer wieder angeteasert? Habt ihr das sehr unterbewusst gemacht? Habt ihr verschiedene Sachen ausprobiert? Weil das merke ich auch immer wieder. Ich habe viel Kontakt mit großen Creatoren oder Influencern. Das Problem von denen fast allen ist, wie schaffe ich da endlich mal zu monetarisieren? So klar, deine 1, 2, 3% Hardcore-Fans, die kaufen, egal was du rausbringst, dann hast du den Hype. Aber wirklich ein funktionierendes Business hinter einem YouTube oder was immer für einen Social-Media-Kanal aufzubauen, ist eine fucking riesengroße Kunst und das schaffen nur die allerwenigsten. Was war für euch der Trigger oder wie habt ihr es geschafft, aus YouTube dann genug Leute in die App reinzubekommen?
Ich glaube, am Ende hat bei uns geholfen, das Long-Term-Game zu spielen. Also wir haben klar, als wir die erste App-Version gelauncht haben, knallst ein Video hoch, sagst, hey geil, neue App, machst ein fettes Thumbnail und haust da einfach 5 Minuten Werbung raus und das funktioniert. Aber das ist halt nicht so, wie du einen Long-Term-Funnel aufbaust, der dich jetzt irgendwie, der irgendwie jahrelang funktioniert. Tatsächlich haben wir dann so ein bisschen ausprobiert, wie können wir in jedem Video, was wir hochladen, irgendwie diesen Bezug zur App bauen, aber haben da auch experimentiert, okay, wie extrem kannst du gehen? Wir wussten zum Beispiel von Mitbewerbern, aber das machst du eigentlich auch logischerweise eigentlich nicht, aber es gab so ein paar, die haben so Videos hochgeladen, die haben dann 2 Minuten ein Thema erklärt und haben gesagt, okay, wenn du jetzt die dritte binomische Formel lernen willst, dann geh jetzt in unsere App und hol dir das Abo. Das führt halt nur zu Shitstorm. Das macht gar keinen Sinn. Aber was wir halt einfach gemerkt haben, ist, okay, du musst einfach auch so Gary Vee Style, Chap, 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 du musst einfach Value liefern und dann machst du lieber ein bisschen nicht subtiler, aber nicht so extrem die Werbung, sodass du trotzdem einfach eine geile YouTube-Experience hast. Weil das bringt dir vielleicht kurzfristig jetzt nicht so viel Downloads wie das Extreme, aber es baut dir halt long-term einfach diesen Trust auf und diesen Traffic, der jetzt dauerhaft kommt. Das hat letztendlich bei uns funktioniert. Also in jedem der Videos, die dann kamen, haben wir wirklich einfach sehr subtil klar gemacht, dass wir eine App haben, aber trotzdem nicht so, dass es dir auf den Sack geht und du trotzdem eine gute Experience weiterhin auf der YouTube-Plattform hast. Ich glaube, das ist key.
Werbung.
Ich darf euch einen neuen Kooperationspartner für die nächsten Wochen vorstellen, und zwar American Express. Ich freue mich richtig, dass sie mit uns Partner sind, denn ich bin selber riesengroßer Amex-Fan, sowohl privat als auch businessmäßig. Aus 2 Gründen macht es, finde ich, absolut Sinn für jeden Business-Inhaber, Inhaberin. Und zwar Nummer 1, Cashflow-Optimierung. Mit der Amex Platinum hat man ein Zahlungsziel von bis zu 58 Tagen, was einfach unschlagbar ist. Keine Kreditkarte in Deutschland macht es so geil. Lasst daher darüber unbedingt eure ganzen Tools, eure Werbeausgaben und so weiter laufen, weil dann optimiert ihr euren Cashflow und habt im Endeffekt mehr Geld auf dem Konto. Vorteil Nummer 2, auch das kennen wahrscheinlich die meisten bereits, aber nochmal wichtig anzusprechen, Membership Rewards, umgangssprachlich Meilen genannt. Pro Euro, den ihr auf der Amex umsetzt, kriegt ihr 1 Meile. Und mit diesen Meilen könnt ihr dann tatsächlich privat zum Beispiel Business Class, First Class fliegen oder auch verschiedene Geschenke einlösen und so weiter. Wirklich, was sich am meisten lohnt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man die Businesskarte dann für private Flüge verwendet. Das ist wirklich Game Changer. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Flug wirklich bezahlt habe, weil ich wirklich nur Meilen dafür verwende, weil wir einfach extrem hohe Amex-Spends haben durch die ganzen Werbeausgaben. Also es lohnt sich wirklich. Es macht sehr viel Spaß. Die Karte ist geil. Es ist ein cooles Lifestyle-Produkt, auch noch on top mit geilen Vorteilen. Mit dem Code Johannes kriegt ihr bis Mitte April, bis zum 18. April, kriegt ihr noch zusätzliche Punkte. Und zwar kriegt ihr 75.000 Punkte, wenn ihr die Amex Platinum Business abschließt, unter dem Link amex.de/Johannes. Wenn ihr sagt, so wie ich selber habe, auch eine private Amex-Karte, hey, ich habe kein Business, ich will eigentlich nur eine private Amex, auch das geht, dann geht jetzt auf www.go.amex.de/Johannes-privat und holt euch eure private Amex.
Werbung Ende.
Ich glaube auch, um da zu ergänzen, also das ist auf jeden Fall super wichtig, um überhaupt die Leute dann irgendwie rüberzuziehen. Aber was wir dann auch gemerkt haben, und das haben wir am Anfang falsch gemacht, am Ende geht es um Product Market Fit. Also wie bei jedem Unternehmen, was du baust. Und da die Regel ist genau das gleiche auch, wenn du ein Creator bist, da der irgendein eigenes Produkt verkauft. Weil wie du sagst, du hast die Early Adopter, die kaufen das eh, weil sie Bock haben, irgendwas von dir zu haben. Aber sobald du darüber hinaus skalieren willst und vielleicht auch an kältere Zielgruppen gehen möchtest, brauchst du halt ein Produkt, was in sich von alleine Sinn macht und funktioniert. Und am Anfang war es so, die erste App-Version war einfach von uns eine Website mit Videos und Aufgaben. Und dann haben wir gesagt, ey, ihr findet quasi das Gleiche, was ihr auf YouTube habt, auch in der App. Funktioniert nicht. Bullshit. Brauchst gar nicht erst versuchen. Und dann ging es halt immer weiter und irgendwann haben wir gemerkt, okay, warte mal, wir müssen eigentlich eine App bauen, von dem Grundgedanken heraus, was ist wirklich etwas, was die Leute brauchen, und wenn es weg ist, dann sterben sie lieber. Also wirklich, die brauchen es desperately. Und als wir das dann geknackt haben, war der Pitch super easy, weil dann haben wir immer noch das Gleiche gemacht, was Nico gerade gesagt hat und immer subtil darauf hingewiesen. Aber als die Leute sich das runtergeladen haben, hat es einfach Sinn gemacht. Sie wollten es haben. Und dann erzeugst du einen Word-of-Mouth-Effekt aus dem Produkt heraus, sodass du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, dass nur dieser One-Way-Funnel von Social Media irgendwie kommt. Und um das dann noch weiterzuführen, wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt die Zielgruppe Schüler haben, dann ist es fein, aber was ist, wenn wir das Modell noch erweitern in Zielgruppen, die vielleicht noch viel zahlungskräftiger sind, wie beispielsweise Unternehmen? Und das haben wir dann vor etwas mehr als einem Jahr angefangen, als wir dann wirklich Simple Club als Lernplattform auch für Unternehmen gemacht haben. Und das hatte dann so einen heftigen Product-Market-Fit, weil plötzlich die Zielgruppe nicht nur den Pain verspürt hat, sondern auch tausendmal zahlungskräftiger war, dass das Ganze richtig geboomt hat. Und ich glaube, wenn man es mal wirklich rückblickend betrachten will und überlegen will, wie kann man das abstrahieren für andere, the one thing ist, Product-Market-Fit zu haben für das eigene Produkt. Und die Social-Media-Reichweite, die man hat, darf niemals der Grund sein, warum das Produkt funktioniert. Es ist quasi einfach nur eine der Traffic-Quellen langfristig, weil irgendwann hast du auch ganz viele andere.
Finde ich echt sehr spannend. Und muss ich sagen, wenn ich das so versuche zu vergleichen bei uns, würde ich sagen, ist ähnlich so. Unsere Monetarisierung von hier YouTube und Podcast ist vor allem unser Beratungsthema. Und wir machen auch nie jetzt 30% Rabatt, wenn du jetzt bei uns anfragst und sowas. Sondern der Podcast heißt so, Romy und ich sprechen ja auch immer wieder drüber, dass wir einen Podcast haben. Und deswegen sehen wir einfach, die Anfragen werden immer mehr. Und wir konnten letztes Jahr extrem darüber wachsen. Also ich glaube schon, dass ein großer Key ist, nicht bam in die Fresse zu machen, sondern subtiler. Auch wenn es dann am Anfang vielleicht nicht diesen crazy Push hat, aber dann konstant einfach die Leads und dieses Vertrauen reinkommen. Und die zweite Betrachtungsweise ist, was ich viel bei anderen CreatorInnen beobachtet habe, dass oftmals das Produkt, also egal ob es ein Infokurs oder ein digitales, eine App, eine Beratung oder sonst was ist, dass es fast genau der gleiche Content ist, einfach nur besser strukturiert und einfach nur, weil die Leute etwas zahlen, viel mehr Commitment dann haben und es dann wirklich umgesetzt wird. So ist es zum Beispiel ja auch bei uns mit der Beratungsfirma. Also wir reden ja über alle Amazon-Tipps ganz offen im Podcast. Es ist jetzt nicht so, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dass wir dann noch diese 10 goldenen Regeln und diese 10 goldenen Nuggets haben, über die wir sonst nie sprechen. Nein, wir kümmern uns dann einfach um dich, dass du nicht diesen Pain hast. Und so ist so, glaube ich, schon auch eine Betrachtung von außen auf euch. So, ey, man könnte sich auf YouTube alles zusammensuchen selber, aber in der App ist es irgendwie geiler aufbereitet, ist es noch klarer, welche Reihenfolge und so weiter. Also man denkt immer, man muss das Rad dann krass neu erfinden und nochmal irgendwelche verrückten andere Sachen rausbringen. Aber das braucht man eigentlich gar nicht, sondern allein das Commitment, wenn man etwas kauft und besser strukturiert und organisiert, das ist ein riesengroßer Hebel.
Ja.
Würdet ihr sagen, dass Simple Club mit der wertvollste YouTube-Kanal in Deutschland somit ist?
Natürlich. What else? Gibt es noch andere? Muss ich gar nicht.
Aber ich glaube, um da mal wirklich die Ernsthaftigkeit reinzubringen, ich glaube, es gibt wenige bis keine anderen YouTube-Channels, die dafür verantwortlich sind, ein Business mit 100 plus Vollzeitmitarbeitern aufzubauen. Oder kennt ihr welche andere krasse Beispiele? Jetzt aus Deutschland.
Also ich glaube, wenn man genug Details in den Satz packt, dann bist du irgendwann immer der Einzige. Ja.
Wir waren mal der schnellst wachsende YouTube-Kanal der Welt für einen Tag.
Stimmt, wir hatten einen Galileo-Beitrag und da waren wir für ein paar Stunden wirklich der schnellst wachsende YouTube-Kanal der Welt.
Wie viele Follower macht man, wenn man einen Galileo-Beitrag hat?
Boah, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber es war insane. Also wirklich, es war nochmal deutlich mehr als damals der Größte. Und damals der Größte, weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Ja.
Aber das war.
Aber es hat uns überrascht. Es, wirklich, weil wir haben zu dem Zeitpunkt auch kein Fernsehen mehr geguckt. Und es war so crazy, wie viele Leute das gesehen haben. Wirklich insane. Unsere ganze Inbox ist explodiert. Aber vielleicht, um da auf deine Frage zu antworten. Also, ich glaube, was jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit, was wirklich ein geiler Faktor ist, ist, dass die Leute mit Feedback kommen, was nicht einfach nur so ist, ey, ich habe euer Produkt benutzt, ganz geil, sondern mit life-changing Feedback. Also wir haben Stories bekommen von Leuten, die sich wirklich so von Herzen bedankt haben, dass sie jetzt ihr Abi bestanden haben, jetzt Medizin studieren können, oder wir hatten auch eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn, die uns ein Schild gebastelt hat, wo drauf stand, We Love Simple Club, oder sogar ein Blinder, der gesagt hat, ey, ich kann mit euren Sachen wieder lernen, weil ich mir die Sachen anhöre und jetzt einen Kanal dafür habe. Und das ist wirklich geil, weil als Unternehmer hast du natürlich immer so zwei Herzen in deiner Brust. Das eine ist dass der Wert, den du generell mit dem Produkt schaffst, und das andere ist natürlich das Finanzielle, weil das muss Hand in Hand irgendwie gehen. Aber dadurch, dass so ein Feedback kommt, merkst du, was eine echte Motivation ist. Und du kannst finanziell niemals so motiviert sein, wie wenn du so ein Feedback bekommst von Menschen, die vielleicht sogar mit Tränen vor dir stehen. Das hatten wir auch mehrmals, weil die irgendwie... Einer, da haben wir auch ein YouTube-Video dazu gemacht, einer ist ein Kriegsflüchtling gewesen, nach Deutschland gekommen, ohne irgendwelche Deutschkenntnisse, hat seinen Vater verloren und jetzt hatte der mit Simple Club-Videos seine Realschule quasi nachgeholt, wurde der beste Schüler seiner Schule und hat dann sein Abi gemacht, ich glaube dieses Jahr. Also wirklich insane, was da teilweise passiert und das ist dann schon geil. Vor allem auch fürs Team, wenn du 100 Leute hast und die diese Stories hören und wissen, dass sie mit dafür verantwortlich sind, das ist der geilste Treiber für Motivation.
Darum beneide ich euch. Das ist eine Sache, die mir selber oftmals beim Sockenverkaufen im Internet fehlt. So, man kann alles Mögliche sich aus den Fingern ziehen für eine Vision und keine Ahnung was. Aber ich werde, das muss man ja sagen, mit E-Commerce, also mit fast keinem E-Commerce-Business, kannst du oder wirst du Leben verändern. Das sind einfach Facts, das ist fast unmöglich.
Aber ich weiß, was du meinst, aber dadurch, dass ihr dieses Consulting-Thema habt, helft ihr anderen Leuten ja auch erfolgreich zu werden im Ding und das ist halt auch life-changing im Zweifel. Also von daher... Also ich weiß, was du meinst, aber es hat schon auch einen Wert, safe.
Deswegen mache ich auch viel Personal Branding, weil mir da diese, ich sag mal, emotionale Erfüllung nochmal anders gegeben wird. Weil da habe ich diese Momente, dass sie sagen, Johannes, ich habe nur wegen dir angefangen, irgendwie auf Amazon zu verkaufen oder dies oder das zu machen. Da habe ich diese Erfüllung. Aber unsere Socken, das ist halt irgendwie ein Consumable, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon darauf in meinem Leben rumgedacht habe, weil wir mit Jung von Matt allen möglichen eine crazy Vision für Snox und so weiter und es intern auch safe ein Problem ist, so ein richtiges krasses Why zu haben, wie ihr das jetzt habt. Deswegen fand ich es spannend, dass du das gesagt hast.
Ja, aber stell mal eine Welt ohne Socken vor, ist auch scheiße. Ne?
Und du hast ja auch immer... Du hast ja auch immer den internen Wert. Also ich kann es natürlich jetzt nur von außen beurteilen, aber ich glaube, ihr baut auch einfach eine geile Culture auf. Und das ist ja auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen, was du da einfach für die Leute reißt. Und ich muss sagen, ich bin seit einigen Jahren treuer Kunde. Also geiles Produkt.
Nur deswegen habe ich das jetzt so unterwürfig gesagt, dass du das sagst.
Jetzt Rabattcode sichern. Ja. Nico 10.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Auf jeden Fall. Es ist viel mehr... Es ist Team und so weiter. Und ich liebe Unternehmertum und so weiter, aber diesen sozialen Purpose, wie man sich das, glaube ich, vorstellt, mit Welt verändern, das finde ich bei euch wirklich sehr, sehr beeindruckend, welchen positiven Impact ihr auf die Welt habt. Abgesehen von diesem Thema, was mich immer auch wieder von außen bei euch beeindruckt hat und echt positiv speziell finde, dass ihr beide viel Personal Branding macht. Zwei Gründern sehr stark auch in der Öffentlichkeit steht. Wie groß ist der Impact von eurem Personal Branding, Nico? Du hast ja schon gesagt, okay, LinkedIn war jetzt für den Switch eures Businessmodells weg von, sage ich mal, Schüler als Zielgruppe hin zu Firmen, war LinkedIn der Key-Treiber. Deswegen fände ich es jetzt nochmal spannend, im letzten Teil des Podcasts darüber zu sprechen, wie wichtig bei euch Personal Branding ist. Und ich finde es auch spannend, dass ihr eine, sage ich mal, Marke jetzt auch im B2B-Bereich sehr stark aufbaut.
Ist eine geile Frage und ich glaube, wir können das auch ehrlich damit beantworten, dass wir uns genau diese Frage immer wieder selber gestellt haben. Wie wichtig ist Personal Branding in welchem Step unserer Unternehmensgeschichte und für welche Challenges, die wir gerade haben? Weil so rückblickend, wir haben so vor ein paar Jahren selber mal einen Podcast gehabt, wir haben mal ein Buch geschrieben für so Tipps, die wir uns damals gewünscht hätten. Da haben wir das, glaube ich, viel auch einfach gemacht, weil wir Bock drauf hatten und haben da schon so ein bisschen quasi Personal Brand aufgebaut. Und dann über die Jahre haben wir das auch so teilweise weiterlaufen lassen, teilweise mal mehr investiert. Aber wir kamen auch oft immer wieder an die Frage, wo stecke ich als Gründer meine Zeit rein? Weil am Ende des Tages, du hast halt nur diese begrenzte Zeit. Und Personal Brand, das weißt du selber, zieht auf jeden Fall auch viel Arbeit. Wir kamen jetzt letztendlich in der aktuellen Phase, wir skalieren gerade extrem unser B2B-Geschäft im Ausbildungsbereich. Das ist gerade der Hauptfokus von Simple Club. Und da sehen wir, okay, wenn wir als Gründer über diese Themen, die auch mehr High-Level darüber sind, Fachkräftemangel, ganz großes Thema, Azubi-Mangel natürlich, passt perfekt zu uns, demografischer Wandel, das sind alles die Themen, wenn wir die auf LinkedIn als Gründer bespielen, dann haben wir einfach einen direkten Impact auf unser B2B-Geschäft. Und das ist das, wo wir heute gesagt haben, da lohnt sich's gerade, unsere Arbeit reinzustecken. Aber um da auch wieder offen zu sein, keine Ahnung, wie das in 2 Jahren ist, bei welchem Stage wir dann sind, vielleicht internationalisieren wir, vielleicht machen wir whatever. Ich glaube, da ist es einfach generell sinnvoll. Und das gilt ja für alles, was du als Gründer machst, dich einfach kontinuierlich zu hinterfragen, ist das gerade der Best Investment?
Ja. Ich glaube auch, dass, und das haben wir erst so auf dem Weg gelernt, es kommt auch enorm darauf an, in welcher Zielgruppe du unterwegs bist, weil abgesehen von dem B2B-Use-Case, den Nico gerade beschrieben hat, der voll Sinn macht für uns, sind wir auch seit ein paar Jahren VC-backed und sind natürlich auch in der VC-Landschaft aktiv. Und da ist es teilweise tatsächlich so, dass es ein bisschen negativ kommen kann, wenn du als Gründer so ultra krass aktiv auf LinkedIn bist, weil der VC sich dann auch irgendwann so denkt, also willst du dich vielleicht mal um Wachstum kümmern? Also es ist schon crazy, weil, und da haben wir auch gemerkt, dass es immer eine Korrelation geben muss zwischen dem Company-Erfolg und deinem Personal-Brand-Erfolg, weil wenn du als Personal-Brand zu bekannt bist im Verhältnis zu dem, wo du gerade bist, und wir bewegen uns halt in der Welt, da vergleichen wir uns mit Flixbus, mit Sender, mit CoachUp, HelloFresh, you name it, und da sind wir halt noch super klein im Vergleich natürlich, ne? Und wenn du dann aber auch plötzlich so viel bekannter bist als diese Scale-Up-Gesichter, dann kommt das in der Zielgruppe zumindest ein bisschen weird, haben wir das Gefühl. Aber ist auch ein Personal Sentiment. Also das ist etwas, was sehr controversial ist. Und ich weiß, dass da sehr wenige über Personal Brand reden. Und wir sind beide riesige Personal Brand Fans, weil wir glauben, dass es immer einen Impact hat. Aber in dem Kontext, glaube ich, ist es auch so ein Gegenpol, den man mit bedenken muss.
Ich glaube auch, Personal Brand ist nicht Personal Brand. Also wenn du jetzt irgendwie in einem VC-Kontext einfach ein bekannter, erfolgreicher Gründer bist, dann ist das ja auch schon Personal Brand. Oder wenn du viele Presseartikel hast und dann repräsentiert, oder ist das vielleicht nicht repräsentiert durch deine LinkedIn-Follower, aber trotzdem würde ich behaupten, ein Daniel Kraus, den kennt einfach jeder, der postet vielleicht 2-mal was im Monat auf LinkedIn, hat wahrscheinlich jetzt auch nicht die meisten Follower, aber jeder kennt ihn. Und das ist die Personal Brand, die er halt in diesem VC-Umfeld und Startup-Umfeld aufgebaut hat. Also ich glaube, die Frage muss man sich auch stellen, wo baue ich welche Personal Brand auf? Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie auf TikTok 500.000 Follower habe. Okay, was bringt es mir im Startup-Umfeld?
Finde ich auch super spannend. Als wir uns einen Investoren-Prozess gemacht haben, war das super spannend, weil wir auch einige internationale, sage ich mal, Management-Präsentationen haben, wo wir unser Unternehmen vorgestellt haben. Und natürlich auch viele Deutsche. Und da hat man schon gemerkt, die Leute, die mich kannten, war schon etwas anderes als Leute, also keine Ahnung, wir waren lange mit jemand aus Schweden in Kontakt, wo es, sage ich mal, relativ random war. Und klar war dann auch immer wieder die Frage, und wie ich immer geschafft habe, die Personal Brand, sage ich mal, zu rechtfertigen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe einfach immer mein Handy rausgeholt und habe gesagt, guck mal hier, ich habe die Handynummer vom Facebook-Europa-Chef, vom Deutschland-Amazon-Chef und so weiter. Das ist unsere Lebensversicherung. Wenn morgen irgendwas mit unserem Amazon-Account ist, ich habe hier die Nummer und ich habe genug Impact und so ein starkes Netzwerk, dass ich uns immer damit helfen kann. Und allein deswegen rechtfertige ich damit die Personal Brand. Und ich muss sagen, bei uns im Prozess war das wirklich gar kein Thema. Ich habe aber gemerkt, und das war dann auch immer spannend, wenn wir dann eine DD hatten, also für alle ZuhörerInnen, ist es dann Due Diligence, die kontrollieren dann all deine Zahlen, Daten, Fakten. Da wurden dann immer Berater irgendwie eingeschaltet und die challengen dich dann. Und da war es ganz oft so, dass sie gesagt haben, okay, jetzt zeige ich dem Johannes, der so laut immer über E-Commerce spricht, jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt und wir gucken mal, ob der es wirklich so drauf hat, wie er es immer redet. Und ich weiß noch, wie ich da bis nachts mit Leuten über Google Ads und alles diskutiert habe, weil ich bin richtig obsessed mit den ganzen Themen und ich kenne mich sehr, sehr, sehr gut damit aus, ohne eingebildet zu sein. Aber da habe ich so gemerkt, dass da war es bei mir dann ein Nachteil, weil die Leute so, okay, dem zeige ich es jetzt mal. Der denkt, er wäre so krass. Jetzt gehe ich da mal richtig rein und jetzt gucke ich mal, ob ich da doch irgendwelche Fehler finde. Deswegen bei den Investoren an sich, glaube ich, war es eher für uns ein Vorteil. Aber dann in dieser ganzen Due Diligence haben sie gefühlt 3-4 Mal hingeguckt, weil sie echt skeptisch waren und gedacht haben so, oh, der schreit nur laut in die Welt hinaus, aber hat es eigentlich gar nicht so krass drauf.
Aber umso besser, wenn man sie dann vom Gegenteil überzeugt. Ne?
Voll, und ich glaube, ich konnte da auch abliefern, aber deswegen fand ich es gerade ganz spannend zu hören, wie ihr mit dem Ganzen umgeht. Und was ich auch bei euch spannend finde, wir haben uns auch relativ strategisch dazu damals entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen, und dann haben wir damals gesagt, wer macht das von uns beiden, weil zwei Leute zu gehen, haben wir aus strategischer Sicht gar nicht diesen Impact gemacht. Wir haben gesagt, ey, einer erzählt jetzt die Story, geht raus, macht alles und so weiter. Und deswegen finde ich das bei euch spannend, weil ihr beide relativ laut seid und viel macht und geilen Content, muss ich echt sagen. Und das, muss ich sagen, habe ich auch so noch nie gesehen, dass wirklich beide Gründer so starkes Personal Branding macht. Und ich finde, ihr macht das Hammer. Also es funktioniert ja auch. Sonst wäre euer B2B nicht so abgegangen. Aber daher wollte ich mit euch darüber sprechen, wie die Intention dahinter ist. Weil man merkt ja auch hier im Podcast, dass ihr sehr überlegt jeden Schritt macht.
Ja, ich glaube, was bei uns auch geholfen hat, weil wir haben uns auch die Frage gestellt, immer wieder, macht es Sinn, wie teilen wir den Content auf, dass die Leute nicht einfach die ganze Zeit das Gleiche hören von uns? Und dann haben wir auch entschieden, okay, es gibt so eine Schnittmenge an Content, die wir beide bespielen wollen. Das ist einfach dieses, wir sind auch Co-CEOs in der Firma. Das heißt, das müssen wir auch thematisch irgendwie nach außen tragen, diese overall strategischen Themen. Und dann ist es aber so, dass Nico mehr bei uns, wir nennen es immer so Innen- und Außenminister der Company. Also Nico ist halt mehr Product, Tech, Operations, Education und sowas. Und ich bin halt mehr Marketing, Sales, Investor Relations, also nach außen gerichtet. Und das sind halt auch Themen, die du aufspalten kannst auf LinkedIn oder auf per Personal Brand allgemein. Und darüber hast du dann wiederum die Chance, einfach das, was du als einzelner Gründer gemacht hättest, zu multiplizieren, weil du quasi über ganz viele verschiedenen Einflugschneisen thematisch deine Company bespielen kannst. Und bei uns hat das halt einfach historisch Sinn gemacht. Ich glaube, ja, andere machen das dann irgendwann später, entscheiden dann, wie sie das aufteilen. Da macht es vielleicht nicht immer Sinn, aber wir haben halt immer gesagt, wir haben Bock, irgendwie als Duo aufzutreten.
Geil, ey, finde ich beeindruckend. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass Felix da, mein Mitgründer, auch Bock drauf hatte. Er hatte nicht so, okay, dann mache ich es alleine. Aber deswegen fand ich das bei euch beeindruckend. Von 1 bis 10, Alex, noch eine letzte Frage an dich. Von 1 bis 10, wenn 10 bedeutet mega krassen Impact und 1 gar kein Impact, wie wichtig für euren Erfolg war deine Stimme?
Das ist mies, dass ich es selber beantworten muss.
Und auch Nico. Vielleicht sagt ihr beide eine Zahl und wieso.
Boah, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass es sehr arrogant wäre zu sagen, dass meine Stimme einen Hauptimpact auf den Erfolg von Simple Club hatte. Vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, ich spreche seit über 3 Jahren keinen einzigen Content mehr, weil wir halt wirklich, also Simple Club heute ist wie Duolingo, einfach für alle Schulfächer und alle Ausbildungen. Das heißt, rückblickend gesagt, glaube ich, hätte das auch jemand anders hinbekommen. Aber was witzig ist, kleine Anekdote, oft kennen die Leute unsere Gesichter, wenn man zusammen unterwegs sind, aber viel häufiger erkennen die eine Stimme. Und du glaubst nicht, wie oft das schon der Fall war, dass irgendwie bei Lieferando jetzt ein Pizzabote vorbeikam und meinte so, ey, warte mal, die Stimme kenne ich, bist du der von Simple Club? Also es ist super krass, wie oft die Leute die Stimme erkennen, und das ist einfach funny, ja.
Ich Was glaube, dass du, wenn du rückblickend auf den Anfang guckst, dann war der Impact schon sehr groß, weil wir einfach durch Alex auch eine, so. Und es war random, also wir haben damals, glaube ich, Schere, Stein, Papier gespielt oder Münzwurf, wer spricht, ich bin so gottfroh, dass ich verloren habe. Aber ich glaube, die Stimme von Alex hat es damals schon extrem professionell gemacht und das war der Gamechanger damals auf YouTube, dass wir die allerersten waren, die einfach wirklich geile, professionelle, aber auch trotzdem lockere Videos hochgeladen haben, und das hättest du halt mit einer anderen random Pieps Stimme oder meiner vielleicht nicht so geschafft.
Da letzte Anekdote. Tatsächlich, Alex, wir beide hatten ja jetzt schon öfter Kontakt im WhatsApp und so. Und du hattest mir eine Sprachnotiz geschickt und ich habe die auf der Couch abgehört mit meiner Verlobten. Und sie hat auch gesagt, fuck Johannes, ich kenne die Stimme, wer ist das? Und ich, echt? Ja, und dann habe ich so gesagt, ja, denk mal nach, ob sie drauf kommt. Und sie hat dann wirklich irgendwann gesagt, ey, Simple Club, weil die auch so viele Videos von euch damals angeschaut hat. Deswegen habe ich gesagt, das ist die letzte Frage hier im Podcast, die ich auf jeden Fall stellen will. Ja, weil ich es irgendwie verrückt finde. Und so Kleinigkeiten, und das vielleicht auch als Ernsthaftigkeit, die sehe ich auch immer wieder bei Snox, die nimmt man so hin als Gründer, aber man kann das gar nicht planen. Also ob man eine Stimme hat oder bei uns, dass wir Sneakersocken gemacht haben in einer Zeit, wo ein krasser Sneaker-Hype war und Amazon auch so abgegangen ist. So, Es ist am Ende des Tages, müssen so viele Zufälle auch zusammenkommen. Man braucht Glück, das richtige Timing. Und das entscheidet dann am Ende, ob es halt irgendwie klappt oder eben nicht klappt. Und daher, ja, geile Geschichte, was ihr beide aufgebaut habt. Und ich bin gespannt, wie weit ihr euer B2B-Geschäft jetzt treiben könnt.
Geil, danke dir.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao. Servus.